Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 70. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. Und wir zeichnen auf am 30.08.2022. Den findigen Zuhörerinnen und Zuhörern wird auffallen, dass wir das ein bisschen früher machen als sonst, dass wir also eine Woche Vorlauf haben. Das liegt daran, dass der zweite Stammpersonalteil dieses Podcasts, nämlich Jörg, nächste Woche im Urlaub ist und dass wir gedacht haben, wir ziehen die Folge jetzt mal vor, weil wir jetzt auch ein Thema hier besprechen möchten, was jetzt auch nicht so zeitkritisch ist. Und in das Thema einführen kann ja Jörg dann gleich. Ich halte mich da mal zurück. Hallo Jörg, wie geht's dir?
Ja, mir geht's prima. Ich sehe einen Urlaub am Ende der Woche und das macht mich ganz glücklich. Und
ein Urlaub am Ende des Podcast-Tunnels.
Ja, genau. Aber Folge 70, immerhin schon. Das macht mich ein wenig stolz. Ich glaube, dich auch, Holger. Und wir haben heute ein schon angekündigtes Thema. Und zwar hatten wir ja vor, ich glaube, 6 Folgen Herrn Dr. Daniel Sandfoss zu Gast und haben mit ihm damals über Datenschutz in der Verwaltung gesprochen und sind tatsächlich dabei auf die Idee gekommen, dass wir doch auch dringend mal über Datenschutz an den Schulen sprechen müssen. Und da haben wir uns einfach gesagt, laden wir Daniel nochmal ein. Hallo Daniel, herzlich willkommen.
Ja, hallo ihr zwei. Ich freue mich total, dass ich mich nochmal eingeladen habe, dass ich nochmal wiederkommen darf und wir heute über ein Thema sprechen können, das mir ja ganz besonders am Herzen liegt, Datenschutz und Schule.
Hey Daniel, genau. Ja, das ist ja dein Leib-Magen-Thema eigentlich, ne? Hatten wir ja schon mal im Vorgespräch gesagt.
Das könnte man so sagen, ja.
Aber Jörg, wer ist denn Daniel überhaupt?
Ja, wer ist denn Daniel eigentlich? Ich glaube, ich würde Daniel einfach noch mal kurz vorstellen. Vielleicht hat ihn jemals ja damals verpasst. Daniel ist von Haus Jurist. Er lehrt aber seit 2010 am Niedersächsischen Studieninstitut und an der HSVN, Daniel, HSVN habe ich nicht mehr auf dem Schirm, Hochschule
für Verwaltung in Niedersachsen.
Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen und ist dort Dozent für Rechtswissenschaften in den Bachelorstudiengängen und im Masterstudiengang. Sein Schwerpunkt in der Lehre ist im Bereich Datenschutz und Digitalisierung und er ist im Bereich Digitalisierung auch nochmal besonders tätig. Er hat da die Leitung des Instituts für Digitalisierung und Datenschutz ID2 übernommen und ist auch in dem Bereich regelmäßig sonst als Fortbildungsreferent tätig. Und einer der vielen Gründe, weswegen wir ihn eingeladen haben, ist, dass er eine Dissertation geschrieben hat zum Thema Datenschutz in der Schule. Mann, Daniel, das passt ja wie gegossen.
Wie angegossen. So, als hätte es sein müssen.
Genau. Bevor wir uns diesem Thema zuwenden, würde ich aber vorschlagen, wir kommen noch mal kurz zum
Bußgeld der Woche.
Unser Bußgeld der Woche kommt heute von der Isle of Man. Was fand ich irgendwie schon mal so ganz interessant. Wer die Isle of Man, wie ich vorher nicht im Detail kennt, es ist eine britische Insel und es gibt tatsächlich einen eigenen Angemessenheitsbeschluss für die Isle of Man. Gerade vorher nochmal nachgeschaut. Also es ist ein sicherer Datenschutz-Drittstaat. Und die Isle of Man hat ein Bußgeld ausgesprochen gegen eine Manx Care Limited. Und zwar ein gar nicht so geringes Bußgeld, ungefähr 200.000 Euro. Ausgesprochen von der Isle of Man Information, vom Isle of Man Information Commissioner. Und es ging darum, dass dieses Gesundheitsunternehmen ein unverschlüsseltes Dokument mit Gesundheitsinformationen verschickt hat. Und zwar geschickterweise an über 1870 Empfänger per E-Mail. Also es ging darum, es sind Patientendaten verschickt worden und das ist wohl versehentlich statt an den Patienten oder statt an einen Empfänger irgendwie an knapp 2000 verschickt worden, was per se nicht so ganz gut ist. Aber was schon mal vorkommt. Wir kennen da auch schon Bußgelder, aber die waren weit von dieser Summe entfernt und deswegen fand ich es auch ganz interessant. Hier kamen so einige Sachen zusammen. Der betroffene Patient wurde nicht über den Vorfall benachrichtigt, was sicher einer der Punkte für das Bußgeld ist. Dann wurde von der Datenschutzbehörde ein Versäumnis auf Seiten von dieser Mengscare festgestellt, und zwar technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren, die das Risiko für den Betroffenen gering gehalten haben und ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet haben. Das haben sie also nicht gemacht. Und es wurden auch zusätzlich noch Verstöße gegen die Grundsätze der Datenminimierung sowie der Integrität und der Vertraulichkeit festgestellt. Also mit anderen Worten, da lief, glaube ich, so ziemlich alles falsch. Und gekrönt wurde das noch dadurch, dass die Behörde zunächst nur in Anführungszeichen eine Anordnung gegenüber dem Unternehmen verfügt hatte, aber der ist das Unternehmen dann nicht nachgekommen. Und dann gab es eben das Bußgeld. Also ich würde sagen, alles falsch gemacht, oder Daniel?
Ja, ich glaube auch viel ungeschickter kann man sich an der Stelle einfach nicht anstellen. Ich muss sagen, die Höhe ist natürlich trotzdem schon ein ganz schöner Knaller. Wenn man hier mal so in meinen Vorgarten guckt, also das Umfeld, mit dem ich mich hier umgebe, habe ich gerade kürzlich auch eine Situation gehabt, wo eine Person aus meinem persönlichen Dunstkreis, die, ich sag's mal ganz vorsichtig, im medizinischen Sektor mit tätig ist, ja eigentlich eine tolle Idee hatte und einfach zum, ja, als Service für Patienten einen elektronischen Online-Anamnesebogen bereitstellen wollte. Und das war auch so ein Punkt, ich meine, der Kollege kennt sich halt mit Datenschutz nicht aus. Aber wenn das einem Datenschützer auffällt, dann gehen natürlich gleich die Alarmglocken an. Online-Anamnesebogen, da geht es um Patientendaten. Das sind besondere Kategoriedaten, Artikel 9-Daten. Ja, und dann habe ich mich da ein bisschen mit eingeklinkt und habe ihm ein paar Tipps geben können. Und was ich ganz toll fand, das passt hier vielleicht noch ein bisschen hin, war, dass wir gemeinsam mit seinem Webdesigner dann einfach direkt einen neuen Prozess gebaut haben, also so richtig Privacy by Design gespielt haben und dann mal so eben in die WordPress-Plattform einen PGP-Verschlüsselungs-Plugin also installiert haben. Und ab jetzt sehe ich datenschutzrechtlich an der Stelle gar keine Probleme mehr.
Müsst ihr gleich mal online stellen, ne? Irgendwie klingt, als könnten es mehrere gebrauchen.
Das habe ich tatsächlich auch gedacht, ja.
Aber wir machen das übrigens nebenbei bemerkt, das passt jetzt vielleicht nicht 100% zum Thema, aber wir machen das hier zum Beispiel intern auch so, was unseren Whistleblower-Schutz angeht, wenn dort Mails über das Webfrontend oder wenn da Informationen über das Webfrontend abgelegt werden, dann gehen die an den entsprechenden bearbeitenden Redakteur. Allerdings auch werden die von der Plattform, so ähnlich wie bei euch wahrscheinlich dann auch, Daniel, PGP verschlüsselt und nur ich habe den Schlüssel und kann diese Mails, diese Nachrichten dann tatsächlich lesen und die werden dann auf am Webfrontend selbst sofort vernichtet. Ne? Das heißt, die Informationen liegen dann nur bei mir und so verschlüsselt, dass nur ich sie entschlüsseln kann. Das sind ja so kleine, auch unternehmensinterne Kniffe, um auch im Unternehmen, finde ich, Daten schützen zu können gegen unberechtigten Zugriff.
Und ein richtig schönes Beispiel für Privacy by Design.
Das stimmt, wobei man natürlich sich überlegen muss, wann braucht man das wirklich. Ne? Bei den Beispielen braucht man es. Ich denke jetzt bei einer normalen Unternehmenskommunikation wäre mir das ein bisschen overkillig. Aber natürlich, Beispiele gibt es genug und wir haben eine Anfrage bekommen, ob wir mal eine Sendung machen wollen zu E-Mail. Und da habe ich gesagt, das Risiko möchte ich nicht eingehen, weil wir wahrscheinlich ziemlich schnell zu dem Ergebnis kommen, dass E-Mail grundsätzlich überhaupt nicht zulässig ist und wenn, dann nur so, dass man es kaum noch handhaben kann. Also ganz, ganz schwieriges und ich kenne auch keine einzige wirklich tiefergehenden Artikel über E-Mail und DSGVO.
Es passieren zumindest wahnsinnig viele Fehler. Ne? Also ja. Die klassischen Beispiele sind natürlich, die ja auch immer wieder mal mit Bußgeld belegt werden, die großen offenen Verteiler, klar, wo E-Mail-Adressen in die Welt rausgeblasen werden. Aber wenn es dann hier um noch Artikel 9 Daten geht, die versendet werden unverschlüsselt, das ist natürlich an mehrere tausend Empfänger, das ist natürlich wirklich krass. Also ich habe mir dieses Unternehmen nochmal ganz kurz angeguckt, nur die Kennzahlen, den Umsatz habe ich nicht gefunden, ehrlich gesagt. Deswegen ist natürlich auch schwer, was zur Bußgeldhöhe zu sagen. Ne? Vielleicht haben die ja einen exorbitanten Umsatz, wer weiß. Aber sieht jetzt nicht so aus, weil auf LinkedIn zumindest sind sie gelistet und unter der Kategorie 11 bis 50 Mitarbeiter, also nicht gerade riesig, ist ein pharmazeutischer Hersteller von Generika irgendwie, keine Ahnung.
Vielleicht sind sie sehr erfolgreich. Aber das werden wir vermutlich nicht herausfinden heute. Aber etwas herausfinden heute können wir vielleicht über das Thema Datenschutz in der Schule. Kann ich bitte mal ein kleines Lob für diesen tollen Übergang bekommen, Holger?
Es gibt einen anderen Podcast, den ich sehr gerne höre, 390. Die verteilen regelmäßig Preise für gelungene und misslungene Übergänge. Ich werde dich mal einreichen.
Ja, das ist schön. Ja, unser Thema heute, Datenschutz in der Schule. Ich habe keine schulpflichtigen Kinder jemals gehabt. Holger, du schon. Daniel, deine Kinder sind, glaube ich, noch nicht in der Schule.
Oder doch? Doch. Wir haben gerade das zweite diesen Samstag eingeschult.
Ja, okay, dann kennt ihr euch da in der Praxis zumindest weitaus besser aus als ich. Wie sieht es denn aus mit dem Datenschutz an den Schulen? Nach dem, was ich so höre, nicht so richtig super wahnsinnig gut.
Ich finde das ein ganz schön.
Jetzt hast du den 15-Minuten-Monolog von Daniel angetriggert. Da bin ich mal gespannt.
Ja, na, ich versuche das jetzt mal prägnant auf den Punkt zu bringen. In meinen Augen, Datenschutz an Schulen in Deutschland ist ein Trümmerhaufen. Ein Trümmerhaufen, oder stellen wir es uns vielleicht sogar noch etwas bildhafter vor, wie so ein Bauklötzchenturm, der eigentlich eingerissen ist, der da vor einem liegt. Und das Problem ist, wir haben keine ordentlichen Baumeister. Das heißt, es fehlen die Menschen, die dieses Baupuzzle zusammensetzen und ein halbwegs funktionierendes Gebäude draus machen. Na, das geht halt wirklich los dabei, dass der Verantwortliche, in der Regel die Schulleitung, gar nicht so richtig weiß, dass sie verantwortlich ist. Dass sie gar nicht wissen, was sie tun müssen, die Schulleitung. Dass keine Datenschutzdokumentation vorliegt, kein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten geführt wird. Und für mich ein ganz kritischer Punkt für die Prozesse, also die Verarbeitungstätigkeiten, einfach keine Risikoanalysen flächendeckend durchgeführt werden. Das heißt, die wissen gar nicht, wie gefährlich das ist, was sie da teilweise tun. Und wenn wir diese Grundsituation nehmen und dann einfach mal in das Szenario hineinkatapultieren, in dem wir sind, nämlich millionenfache Datenverarbeitung betroffenen Zahlen und dann noch ganz viele von denen minderjährig, also besonders schutzbedürftig, dann habe ich echt großen Schmerz. Und das war für mich eine der Hauptmotivationen, in dem Bereich eben auch in die Forschung einzusteigen und dort auch eine Dissertation zu schreiben.
Das klingt ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Fangen wir mal an beim Anfang. Also was ich schon mal interessant finde, ist, verantwortliche Stelle ist in der Regel die Schule, obwohl ja die Schule, wenn sie nicht privat, also Privatschulen lassen wir hier mal aus, ne? Wir sprechen hier nur über die staatlichen Schulen, ist sie ja keine juristische Person in der Regel. Aber sie ist trotzdem verantwortliche Stelle.
Ja. Also die Schule, vertreten durch die Schulleitung, sind nach ganz einhelliger Auffassung für die allermeisten Verarbeitungstätigkeiten, die im schulischen Kontext anfallen, auch Verantwortliche im DSGVO-Sinne. Ne? Das heißt, der schwarze Peter liegt fast immer bei den Schulleitungen. Die wissen das.
Und wie viele wissen das? Ich wollte
gerade sagen. Also ich tue was dafür, dass immer mehr das erkennen und wissen können. Wir haben im Juli eine Fachtagung zum Thema Datenschutz, Informationssicherheit und Urheberrecht an Schulen veranstaltet. Jörg war dankenswerterweise mit großer Expertise im Urheberrecht auch dabei als Referent. Und dort haben wir Schulleitungen, Lehrkräften, Schulverwaltungspersonal, Schulträgern ein bisschen erklärt, warum sie im Datenschutz überhaupt drin sind, wer den Hut auf hat und was sie grundsätzlich zu tun haben. Und da gab es ganz schön hängende Gesichter.
Ja, das habe ich live vor Ort gesehen. Also ich fand es übrigens großartig, mal wieder nicht über Datenschutz reden zu dürfen, sondern mal wieder über Urheberrecht seit Jahren. Aber ich habe mir so ein paar Sachen abgehört und habe ich gedacht, das ist aber heftig, was hier von den Lehrern gefordert wird. Das ging jetzt so nach meinem Verständnis auch weit über das hinaus, was man so im Unternehmen fordert. Aber das können wir uns gleich mal im Detail anschauen.
Noch eine ergänzende Frage. Ihr habt jetzt die Verantwortlichkeit, haben wir geklärt, im Sinne der DSGVO. Das ist die Schulleitung, also normalerweise der Schulleiter, die Schulleiterin, ne, als Person, denke ich mal.
Genau.
Dann ist die nächste Frage, ist es denn auch so wie ein Unternehmen, dass dann ein Datenschutzbeauftragter benannt werden muss? Und muss der aus der Schule sein oder kann der von außerhalb sein? Wie ist das?
Ja, grundsätzlich ist das so, dass jede Schule einen Datenschutzbeauftragten, eine Datenschutzbeauftragte benennen muss, völlig richtig. Und da kommen wir auch schon zu einem echten Problem. Denn in der Schule ist es so, dass wir unterschiedliche finanzielle Mittelverantwortlichkeiten haben. Rein personell betrachtet für das beispielsweise hauptamtliche Lehrpersonal, aber auch für die Schulleitung, ist nämlich das Land. Ne? Also klassischerweise sind ja Lehrkräfte Landesbedienstete. Der sogenannte Schulträger, das sind die kommunalen Körperschaften, also beispielsweise die Städte, die Landkreise, ne, die Kommunen, sind als Träger verantwortlich für die Sachmittelausstattung. So, und wenn man jetzt mal ein bisschen genau reinguckt, dann wird nirgendwo genau gesagt, wo der Datenschutzbeauftragte konkret zuzuordnen ist. Denn einerseits könnte man ja hier die Auffassung vertreten, es ist ja ein Mensch, also vielleicht müsste der vom Land geschickt und besoldet werden. Andererseits aber geht es ja viel auch um die Bewertung von Sachverhalten. Er hat eine gewisse, vielleicht sogar externe Rolle, eine beratende Funktion, wie wir das alle nach der DSGVO kennen. Und möglicherweise müsste das beim Schulträger angedockt werden, weil es ein Sachmittelposten ist. Ja, und da ist man sich nicht ganz einig. Ne? Es gibt das Szenario, natürlich, dass mal eine Schule selbst aus dem eigenen Personenstamm heraus einen Datenschutzbeauftragten benennt. Teilweise tun das aber auch die Kommunen, also die Schulträger, dass sie dann zentral für die Schulen auf ihrem Körperschaftsgebiet eben einen Datenschutzbeauftragten, eine Datenschutzbeauftragte zur Verfügung stellen, die dann natürlich, da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden, häufig sehr überfordert sein werden, einfach weil die Fallzahlen viel zu hoch sind, ne? Wenn dann da 20 Schulen auf dem Gebiet sind, kann man das nicht betreuen.
Gleich die nächste Frage zum Thema Sanktionen. Also ich möchte jetzt mal so ein bisschen durchreiten, weil das sind, glaube ich, Fragen, die sich sehr viele stellen. Also wir reden ja hier meistens von Unternehmen. Als du da warst, Daniel, haben wir auch schon mal viel über Verwaltung gesprochen. Aber wir haben ja in den Schulen auch eine besondere Situation, dass es eigentlich keine für die Landesdatenschutzbehörden keine Sanktionierungsmöglichkeiten gegenüber den Schulen gibt oder außer vielleicht Anordnungen oder wie auch immer. Was können denn die Landesschulbehörden tun, um die Schulen datenschutzrechtlich einzuhegen?
Ich glaube, du meinst jetzt die Landesdatenschutzbehörden und nicht die Landesschulbehörden.
Nee, Landesdatenschutzbehörden, habe ich Landesschulbehörden okay. gesagt? Nee,
klar. Ja, Versprecher, aber haben wir ja direkt hier aufklären können. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Ich glaube, ich habe es beim letzten Podcast ja auch schon gesagt. Ich spreche jetzt mal ausnahmsweise hier für Niedersachsen, weil ich als Niedersachse immer diese Beispiele direkt vor der Nase habe. Wir haben den Paragraphen 20 Absatz 5 in unserem niedersächsischen Datenschutzgesetz und der sagt eben, dass für öffentliche Stellen, darunter fallen dann auch die Schulen, keine Bußgelder verhängt werden. So, und das ist das Grundproblem, weshalb, und hier möchte ich noch einmal ein niedersächsisches Beispiel bringen, unsere Landesdatenschutzbeauftragte vor 2, 3 Jahren mal sich hingestellt und positioniert hat und gesagt hat, sie fühlt sich wie ein zahnloser Papiertiger gegenüber diesen öffentlichen Stellen, weil sie eben nicht beißen kann, weil sie dort nichts tun kann, was die wirklich abschreckt. Das heißt, es steht nur der übliche Kanon an aufsichtsrechtlichen Maßnahmen bereit, verringert eben um das besonders intensive Bußgeld, was aber meines Erachtens tatsächlich auch Sinn macht, weil wen würde ich mit den Bußgeldern eigentlich sanktionieren, wenn dann Mittel an den Schulen fehlen? Das sind dann wiederum natürlich die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler. Deswegen finde ich die Entscheidung oder die gesetzgeberische Lösung hier tatsächlich auch richtig.
Aber da muss ich nochmal nachfragen, also wenn es jetzt eigentlich kein scharfes Schwert gibt, wie ja die Landesdatenschutzbeauftragte hier dann selbst gesagt hat, warum reden wir dann überhaupt darüber? Ich meine, dann ist es ja eigentlich egal, wie Schulen sich datenschutzrechtlich verhalten, weil es droht ihnen ja nichts.
Ja, das ist tatsächlich so nicht richtig. Also es droht ihnen schon etwas, was ihnen auch sehr, sehr wehtun kann und weswegen viele Dialoge geführt werden. Was nämlich passieren kann, ist, dass Verfügungen, Anordnungen der Aufsichtsbehörde kommen, die zum Inhalt haben, dass bestimmte Systeme nicht mehr genutzt werden dürfen. Und jetzt gucken wir mal in die Vergangenheit der letzten 2,5 Jahre und dort sehen wir, dass Hals über Kopf auch völlig nachvollziehbarerweise und auch richtigerweise ganz, ganz viele digitale Systeme eingeführt werden mussten und worden sind. Ne, also irgendwie musste Distanzlernen ermöglicht werden, die Versorgung mit Unterrichtsmaterial. Das brauchen wir vielleicht nicht zu erörtern. Aber das Problem ist, dass diese Systeme einfach von den Schulen nicht dokumentiert worden sind. Und wir wissen, dass die Dokumentationspflichten nach der DSGVO hier voll durchschlagen und dass nicht dokumentierte Systeme mindestens mal gegen die Rechenschaftspflichten verstoßen. Mit der Folge, dass wir ja eine DSGVO-Nichtkonformität attestieren müssen. Und da sagen die Aufsichtsbehörden, hey, wenn ihr keine Doku habt, dann nehmen wir euch das unter Umständen weg. Und darüber wird gesprochen, auch auf Bundesebene im Übrigen.
Mhm. Du bist ja jetzt ein großer Fan von Dokus, Dokumentationen. Wie ich weiß, Daniel, die Liebe teile ich nicht so. Ich würde das eigentliche Problem hier dann tatsächlich eher, gut, das, also da würde ich die Dokumentation als fehlende Dokumentation als vorgelagertes Problem sehen, sondern das eigentliche Problem ist ja die verwendeten Systeme, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eben zumindest datenschutzrechtlich schwierig sind. Ne? Also ich denke da an Teams, ich denke da an Zoom, ich denke da an irgendwelche Cloud-Lösungen. Da kommt es ja nicht primär darauf an, dass sie nicht dokumentiert sind oder beziehungsweise man würde bei der Dokumentation wahrscheinlich eh zum Ergebnis kommen, dass es zumindest complicated ist. Und das ist der Punkt, worauf du hinaus möchtest wahrscheinlich.
Das ist genau mein Punkt, den ich hier mit den Ausführungen zum Thema Dokumentation erschlagen möchte. Weil ich bin auch kein Fan von Dokumentation. Das ist fürchterliche Papierarbeit, die einem echt zu schaffen macht. Aber sie erfüllt dann doch tatsächlich in bestimmten Bereichen einen guten Zweck. Alleine der Punkt, den ich hier eingangs angesprochen habe, der Überblick über das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, den ich gewinne über das, was ich eigentlich mit Daten tue, ist essentiell wichtig. Und dann muss ich für jede Verarbeitungstätigkeit ja immer eine Risikoanalyse durchführen und dabei merke ich, was zu gefährlich ist. Ich habe gerade letzte Woche einen Anruf bekommen von einer Schulleitung aus Niedersachsen und die sagten zu mir, ja, wir waren im Juli auf ihrer tollen Fachtagung, auf dieser Landestagung Datenschutz für Schulen. Und da haben sie das Thema angesprochen. Jetzt ist es bei uns passiert. Wir sind gehackt worden. Wir hatten Klausuren mit Bewertungen bei uns gespeichert. Die sind jetzt im Darknet. Und jetzt haben wir hier von der Aufsichtsbehörde, sind wir angeschrieben worden. Und ich verstehe nicht mal, was die da schreiben. Und Dokumentation, also dass wir uns über das, was wir da mit Daten tun, Gedanken gemacht hätten. Und vor allem, wie riskant das ist, Risikoanalysen. Das haben wir nicht. Und die Taschen sind leer. Und jetzt greifen sie, und das ist schwierig, jetzt greifen man diesen nackten Mann in die Tasche an der Stelle. Da kommt nichts raus. Und das ist eine echte Herausforderung hier. Vor dem Berg stehen viele.
Ich möchte noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, jetzt gerade was dein konkretes Beispiel angeht, gerade mit den Klausuren und Darknet. Was ist da, wenn man sich überlegt, was da jetzt alles geleakt wird? Ne? Also wir reden hier. Also deswegen ist mir das Thema auch so wichtig. Ne? Ich habe selber noch Kinder, also jetzt noch ein Kind in der Schule. Aber wir reden von, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, von Daten von Minderjährigen, ne? Die teilweise deutlich unter 16 sind. Also wir reden ja ab der ersten Klasse, also ab sechsjährigen Kindern, ne? und deren Daten. Dann hast du natürlich auch gesagt, wir reden von unter Umständen Artikel 9 Daten. Kannst du noch mal kurz erläutern, warum das Artikel 9 Daten sein können oder in vielen Fällen auch sind?
Ja, sehr gerne. Und zwar, also vielleicht nochmal für alle Artikel 9 Daten sind so besonders schützenswerte Daten. Dazu zählen insbesondere Daten über die Gesundheit, über die sexuelle Selbstbestimmung, aber auch Daten über politische Auffassung, über Meinung, Werturteile.
Ja? Religion.
Genau. So, und jetzt, wer aufgepasst hat, dass die Beispiele, die ich genannt habe, sind praktisch ausnahmslos solche, die in der Schule vorkommen. Melde ich mich krank, geht es um meine Gesundheit. Häufig ein völlig unkontrollierter Prozess an Schulen. Da wird ein E-Mail geschickt mit einem Attest, vielleicht sogar mit einem Attest, das noch ein bisschen mehr Aussagekraft hat. Das sind Gesundheitsdaten. So, dann habe ich Politikunterricht. Da soll ich einen Aufsatz schreiben über meine politische Auffassung, im schlimmsten Fall datenschutzrechtlich betrachtet. Dann habe ich schon in der Grundschule Aufklärungsunterricht. Da geht es um sexuelle Selbstbestimmung. Und wir können das weiterspinnen dann eben für Religionsunterricht, wenn es dann eben darum geht, wie man beispielsweise einem Gott gegenüber stehen könnte. Wenn ich das Ganze jetzt nehme und solche Daten dann eben, weil wir Distanzlernen gerade haben, in einer Cloud verarbeiten, dann exponentiert sich einfach an der Stelle das Risiko.
Genau. Und da wollte ich nur nochmal verdeutlichen, was du auch gesagt hast, weil es vielleicht vielen Eltern nicht so ganz klar ist. Es geht hier nicht nur um die Stammdaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum oder sowas, sondern es geht um all das, was die Kinder, Jugendlichen in der Schule so fabrizieren. Ne? Vom Religionsunterricht über Politikunterricht, Aufklärung, Kunst, Biologie und sowas. All das landet ja in Schülerakten, also Arbeitsblätter, Klausuren. Ich fand es interessant, ich habe nochmal von der niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten, die hat eine ziemlich kommentarlose, aber sehr große FAQ online gestellt vor einiger Zeit, für Schulleiter, glaube ich, auch in erster Linie, wo sie gesagt hat, was alles zu beachten ist und beachtenswert ist. Und da sind so Dinge drin, an die hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, Daniel, zum Beispiel Klassenbücher, die entweder im Klassenzimmer liegen oder auch elektronisch geführt werden, was sie nicht grundsätzlich verbietet. Aber da steht eben genau, was du gesagt hast, stehen zum Beispiel Atteste drin, stehen unter Umständen auch der Grund des Ausfalls, des Schülerausfalls drin und lauter Dinge mehr. Also da fällt echt unheimlich viel an Daten an von Minderjährigen.
Und umgekehrt auch von Lehrern. Ne? Also nein, ein Thema, es gibt so eine ganz interessante, weiß gar nicht, was es offiziell ist, Arbeitsanweisung der bayerischen Behörden für den Umgang mit Datenschutz an den Schulen. Da ist ein Thema zum Beispiel Vertretungspläne, wo ja auch, ich kann mich immer an meine Schulzeit noch erinnern, da stand dann auch immer, ist langfristig erkrankt oder so, wenn so ein Lehrer dann ausgefallen ist. Das kann man eben auch von der anderen Seite spielen. Und vielleicht wollen wir diese Weisungsgeschichte der bayerischen Behörden mal durchgehen, weil das sind, glaube ich, ganz interessant viele Themen drin. Wir verlinken die auch. Die ist insofern sehr schön, als dass sie auch Mustereinwilligungserklärungen enthält. Und zwar für mehrere Beteiligten, für Eltern, für Schüler, für Lehrer. Fand ich ganz interessant gemacht. Inhaltlich fand ich das sehr, sehr hart, muss ich sagen. Also, aber das können wir ja vielleicht mal so ein bisschen durchgehen. Vielleicht sind die Bayern da auch noch mal härter als die Niedersachsen. Die fangen tatsächlich an, kann ich mir aber nicht vorstellen. Die fangen tatsächlich an mit der Veröffentlichung von Kontaktdaten der Lehrer und des sonstigen Personals auf der Schulwebsite. Das ist ja so ein, glaube ich, ein generelles Problem, was nicht nur die Schulen betrifft. Ne, da gibt es auch irgendein europäisches Gerichtshof für Menschenrechte Entscheidung, die da so Grundlage ist, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, besagt, naja, es müssen nur die das dulden, dass ihr Bild und ihre Kontaktdaten auf der Website aufgeführt sind, die zwingend einen Außenkontakt haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich bei Lehrern eher der Fall, oder? Dass sie einen Außenkontakt haben? Liebe Eltern, schulpflichtiger Kinder, könnte man schon so sagen, oder?
Weiß ich nicht. Also teile ich tatsächlich nicht uneingeschränkt diese Auffassung. Weil der Außenkontakt, den eine Lehrkraft hat, meines Erachtens auf die, also zumindest in der Funktion als Lehrkraft, auf die geschützten Bereiche Klasse limitiert ist. Und dafür gibt es dann geschützte Räume. Und gerade davon spricht eben dieses Dokument auch, diese Veröffentlichung der Bayerischen Staatskanzlei. Und das heißt, die Lehrkräfte sind da besonders zu behandeln und besonders geschützt. Gleiches gilt ja, du hast gesagt, auch für die Vertretungspläne, die eben nur in geschützten Bereichen zur Verfügung gestellt werden dürfen und eben nicht im öffentlich frei zugänglichen Internet.
Na, dann gehen wir jetzt mal alle zusammen. mal von 100 Gymnasien die Webseiten durch und gucken, wo die Vertretungspläne zum Beispiel wirklich in einem geschützten Bereich liegen und wo nicht. Also ich würde da sagen, wahrscheinlich bei der Hälfte der Schulen kannst du die einfach einsehen.
Ja, und dann sehen wir ein Stück und ein paar Bausteine von diesem Trümmerturm, den ich eingangs skizziert genau. habe. Ja.
Das kann gut sein. Also die bayerischen Behörden sagen jedenfalls, stimmen damit die überein und sagen, dass es nur in einem passwortgeschützten Bereich möglich sein soll und dass sie nicht öffentlich zugänglich sein sollten.
Ja.
Und übrigens, ansonsten, wenn es öffentlich ist, sorry, noch ganz kurz ergänzt, wenn es öffentlich ist, dann so, dass wird die Einwilligung der Lehrer vorausgesetzt. So, Entschuldige, Holger.
Nee, nur ganz kurz ergänzend vielleicht. Also ich weiß nicht, wie weit wir noch weitergehen zu der Kommunikation mit Lehrkräften, aber ich fand es ganz interessant, dass zumindest hier in der FAQ von der niedersächsischen Landesdatenschutzbehörde auch klipp und klar gesagt wurde, WhatsApp ist für die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern und der Lehrer untereinander absolut untersagt. Jede Form oder jede Art von Facebook-Produkten darf in der Schule nicht eingesetzt werden.
Das überrascht wahrscheinlich jedes Elternteil, aber kein
Daten. Ja, weil es jeder nutzt, natürlich jeder nutzt, auch zur Kommunikation mit den Lehrern im Zweifel.
Ja, absolut. Das sind für uns die ganz offensichtlichen Dinge, die nicht gehen. Aber wo man da auch reinsticht, läuft es eigentlich ziemlich unangenehm riechend heraus. Also wir haben die Situation, dass viele Lehrkräfte, jetzt auch Corona induziert hat sich das verbessert, so mein Eindruck, aber dass viele Lehrkräfte noch gar keine Funktions-E-Mail-Adressen oder noch gar keine dienstlichen E-Mail-Adressen hatten. Dann sind wir auch beim Bereich der Geräte, die dann eben dienstlich genutzt werden. Das ist auch ein großer Sektor, der eben durch Dienstvereinbarungen, durch Mobile Device Management gegebenenfalls abgeregelt und geriegelt werden muss. Und die Kommunikation über Messenger-Dienste, okay, da hat man sich jetzt hier auch in Niedersachsen mal ganz deutlich positioniert, was ich persönlich auch richtig finde. In der Familie Sandfors liegt so ein bestmöglich anonymisiertes Alt-Mobilfunkgerät auf dem Küchentisch, wo die WhatsApp-Gruppen der Schulen und Sportvereine irgendwie verwaltet werden.
Und du willst mit dem Lehrer reden, dann nimm bitte dieses alte, vergilfte Nokia in die
Ich bin ganz
froh. So kannst du ihn erreichen.
Sehr schön, ja. Ich bin ganz froh. Also die Schule, die meine Kinder besuchen, Grundschule ist es noch, die ist tatsächlich ganz ordentlich aufgestellt und auch mit der Schulleitung findet da ein guter Kontakt statt. Wenn mal beispielsweise ein externer Datenschützer eine Kleinigkeit feststellt, die optimiert werden kann, wird das sehr dankend aufgenommen. Und das finde ich gut, dass da eine Handlungsbereitschaft da ist. Und das ist im Übrigen eine Sache, das will ich nochmal kurz hier reingeben. Die Schulleitungen und auch die Lehrkräfte, die sich von diesem Datenschutzthema massiv überfordert sehen, ne? Weil es findet auch in der Ausbildung nicht statt. Ich habe das selbst in der Kultusministerkonferenz, in der Arbeitsgruppe mit der Datenschutzkonferenz auf die Agenda gesetzt, dass die Lehrerausbildung an der Stelle einfach angepasst werden muss und Lehrkräfte einfach auch ein bisschen Datenschutz lernen müssen. Aber das fällt halt einfach da komplett aus. Aber in dem Moment, wo man mit den Menschen redet, beispielsweise im Juli in Hannover zuletzt, auf sehr fruchtbaren Boden. Und das finde ich gut. Also die wollen gerne. Die sagen, boah, ist aber eigentlich alles krass und viel und wie sollen wir das nur machen? Aber okay, dann erzähl mal. Ich kümmere mich. Und das finde ich
also toll. Das kann ich aus meinem Bekanntenkreis nur bestätigen, weil ich kenne einige Lehrerinnen und Lehrer so im Bekannten- und Freundeskreis und die fühlen sich einfach gnadenlos alleine gelassen. Die würden gerne wissen, aber kriegen halt die Infos nicht gescheit bei. Ne? Also weil sie halt keine Angebote haben.
Ja, also das teile ich als Eindruck von der Veranstaltung. Ich habe danach auch nochmal mit ein paar Leuten geredet, also mit ein paar Lehrern geredet, hatte aber auch den Eindruck, dass sie dann jetzt wiederum von dem, was ihr da übermittelt habt, total überfordert waren, weil das war dann auch nochmal ziemlich hart so. Ne? Ein paar Beispiele haben wir gleich noch so, oder vielleicht ziehen wir es einfach mal vor, weil es hier ganz gut passt. Nutzung von Smartphones durch Lehrer, insbesondere Anfertigung von Fotografien. Und da war tatsächlich bei euch auf der Veranstaltung, das war jetzt nicht von dir, aber von dem, der, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, die klare Aussage, das Fotografieren von Schülern mit privaten Smartphones ist grundsätzlich verboten. Fand ich heftig.
Ist das wirklich, nur ganz kurz, ist das Datenschutz oder ist das dann eher das Persönlichkeitsrecht der Kinder, um das es da geht? Das war schon aus Datenschutzgründen, ja?
Sowohl als auch letztlich.
Ja. Mhm, okay.
Also wir haben hier überschneidende Bereiche. Ich glaube, Martin Stabnow war das, ein sehr geschätzter Kollege von mir, der das Thema den Schulleitungen gegenüber referiert hat an dem Tag. Und völlig richtig. Also gerade in dem Bereich der Aufnahmen, der Videoaufnahmen, der Tonaufzeichnung haben wir natürlich einen sehr starken Eingriff in das Grundrecht hier, in das Datenschutzgrundrecht, der besonders gerechtfertigt sein muss. Und man sollte hier trotzdem nicht pauschalisieren und generalisieren, denn es gibt natürlich Situationen, wo das gerade wieder erforderlich ist, dass dieser Eingriff stattfinden muss. Beispielsweise, wenn ich einen Rhetorikkurs habe oder so, wo es gerade darum geht, dass eben den Menschen hinterher auch gezeigt wird, hey, du hast jetzt da den und den Fehler gemacht, ne? Oder ständig gestammelt, Füllwörter benutzt oder ähnliches. Das ist gut. Oder im Sport für Bewegungsanalysen, ne? Macht das durchaus Sinn und hat das seinen Platz, dass temporäre Video- und oder Tonaufzeichnungen angefertigt werden. Videoüberwachung hingegen ist wieder ein ganz anderes Thema und das Shooten von Personenfotos auf Veranstaltungen ist auch wieder ein anderes Thema. Also man muss hier sehr genau differenzieren nach den Verarbeitungszwecken.
Schauen wir doch mal, was die Bayerische Schulbehörde dazu sagt, in ihrem, was auch immer das ist. Ich gucke es gleich nochmal nach, was es tatsächlich ist. Ich glaube, Anweisungen waren es, glaube ich. Die Anfertigung von personenbezogenen Foto-, Ton- und Videoaufnahmen von Schülerinnen und Schülern und sonstigem Personal ist im Regelfall nicht von gesetzlichen Befugnissen gedeckt und allenfalls aufgrund einer wirksam hinreichend konkreten Einwilligung zulässig. Die Anfertigung der Aufnahme mit einem Privatgerät der Lehrkraft ist grundsätzlich zu unterlassen. Also die bestätigen das hier nochmal ziemlich eindeutig, was ihr da auch gesagt habt.
Und dann kommt der ganze Punkt, jetzt hatten wir es hier zwei, dreimal gerade in den letzten Minuten angetickt, Stichwort Einwilligung. Ja. Ist ein Thema, wir hatten das ja beim letzten Podcast auch schon kurz angesprochen. Ich habe mich ja sehr intensiv mit dieser HPI-Schulcloud, der niedersächsischen Bildungscloud, beschäftigt und gerade spezifisch hier wieder für das niedersächsische Bundesland war die Situation so gelagert, dass der Plan war, wir machen Schulcloud basierend auf Einwilligungserklärung. Damit habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und dann unserem Kultusminister den Vorschlag unterbreitet, dem Kultusministerium den Vorschlag unterbreitet, ihr müsst das Gesetz ändern. Wir brauchen den gesetzlichen Erlaubnistatbestand. Warum ist das so? Die Freiwilligkeit ist ein ganz, ganz zentrales Problem. Denn das sagt schon die DSGVO selbst, beziehungsweise sagen die Erwägungsgründe zur DSGVO. Wenn du einwilligst, muss das freiwillig sein. Und immer dann, wenn so ein Über-Unterordnungsverhältnis besteht, wie beispielsweise Verwaltung gegenüber Bürger, also auch Schule gegenüber Schüler, gegenüber Eltern, das ist dieses Über-Unterordnungsverhältnis voll da, unterliegen diese Einwilligungen, die dort erteilt werden, dem Verdacht der Unwirksamkeit, weil Freiwilligkeit als nicht vorliegend unterstellt wird. Man müsste sich dann also ganz besonders bemühen, hier eine Freiwilligkeit, eine Benachteiligungsfreiheit zu gewährleisten und dann immer noch bedenken, Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ey, und dann mach mal ein benachteiligungsfreies Abitur für einen Schüler, der die ganze Zeit mit digitalen Systemen gearbeitet hat und eine Woche vorm Abi sagt, übrigens, ich widerrufe jetzt macht mir mal was, ohne mich da irgendwie falsch zu behandeln. Dann drehen aber alle durch. Und deswegen ist es besser, dafür eine gesetzliche Rechtsgrundlage, den Verwaltungsaufwand klammern wir mal völlig aus, eine gesetzliche Rechtsgrundlage zu haben. Und das war sehr schön. Also ich habe dieses Gesetzgebungsverfahren in Niedersachsen ja initiieren, begleiten dürfen, auch im Landtag durch eine Stellungnahme nochmal verteidigen dürfen. Und das hat 11 Monate gedauert. Und dann hatten wir in Niedersachsen eine Rechtsvorschrift, die uns jetzt hier, 31 Absatz 5 niedersächsisches Schulgesetz ist das, die uns jetzt hier, übrigens 3 Monate war die da, bevor Corona einschlug, gut durch die Zeit getragen hat. Und das war ein toller Erfolg, das war einfach ein gutes Outcome, tolle Teamarbeit an der Stelle, wirklich ein gutes Ergebnis.
Aber was besagt die denn jetzt? Also, dass die Einwilligung nicht vonnöten ist, oder?
Genau, es ist ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand zur Verarbeitung personenbezogener Daten in oder auf solchen Online- Lern- und Lehrplattformen zu pädagogischen Zwecken, zu Unterrichtszwecken, nicht zu Schulverwaltungszwecken im Übrigen, da werden keine Noten das deckt nicht primär die Verarbeitung von Verwaltungsdokumenten wie Zeugnissen und Ähnlichem ab, aber eben diese pädagogischen Zwecke, die sind dort mit erschlagen, sodass man ganz, ganz viel machen konnte, bereits auf gesetzlicher Grundlage, ohne eine Einwilligung einholen zu müssen. Und es gibt halt echt Bundesländer, ich habe das rechtsvergleichend untersucht in meiner Dissertation, die sich dann noch letztes Jahr, so 21, Mitte 21, ins Schulgesetz Regelungen reingeschrieben haben zur Verarbeitung personenbezogener Daten in solchen Schulclouds beispielsweise, wo aber nur Kommunikationszwecke abgedeckt waren. Das haben die sich so ins Schulgesetz reingeschrieben, zu Kommunikationszwecken. Das heißt, da fehlt es einfach, weiterzugucken, und wir wollen doch hier die ganze pädagogische Palette abdecken. Wir wollen doch Unterricht machen, ne? Und nicht nur kommunizieren. Also das fand ich so echt so ein ziemliches gesetzgeberisches Versagen.
Ja, guter Punkt. Also gerade diese Frage mit der Freiwilligkeit der Einwilligung, die stelle ich mir im Schulkontext, wie du ja richtig sagst, auch sehr schwierig vor. Das war ja auch ganz lange umstritten im normalen Geschäftsleben, ob du als Arbeitnehmer tatsächlich so richtig freiwillig einwilligen kannst. Das hat dann das Bundesarbeitsgericht mal bejaht, ausdrücklich, dass das geht. Und jetzt finde ich aber, gibt es da eine ganz gute Regelung im 26 BDSG, die so ein bisschen sagt, okay, du kannst es zwar, aber es darf jetzt kein ganz hartes Unterordnungsverhältnis sein. Und so ähnlich ist das ja hier dann auch letztendlich ausgestaltet worden. Das finde ich gut, aber das hilft uns natürlich nicht bei allen Problemen, insbesondere nicht bei den Fotos, um dahin nochmal zurückzukommen. Ja, Holger?
Ja, ich habe noch eine kurze Wissenszwischenfrage, weil das sich das wahrscheinlich auch einige Eltern stellen. Die Einwilligung wer darf denn eine Einwilligung geben? Also, weil wir reden ja hier von Minderjährigen, also in aller Regel. Gut, bei berufsbildenden Schulen und Gymnasien haben wir auch oft Schüler über 18, Schülerinnen und Schüler über 18. Aber ab wann müssen denn da die Eltern eingreifen? Da können wir das mal klären.
Ja, das ist tatsächlich in der DSGVO nicht völlig einheitlich geregelt, aber wir haben insbesondere eine Vorschrift, das ist der Artikel 8, der sagt, dass bei Einwilligung in so technische Systeme, ne, also beispielsweise Schulclouds, wenn man es denn bräuchte, ein durch das jeweilige durch die Mitgliedsstaaten festzulegender Alterszeitraum besteht zwischen 13 und 16 Jahren. Die Bayern, glaube ich, haben sich auf 14 eingeschossen, und also es gibt da die ganze Palette, ne? Also muss man wirklich dann spezifisch auch genau schauen, welche Rechtsvorschriften einen da treffen. Aber das ist das Altersfenster, ne? Also ab 16 können die Schülerinnen und Schüler dann, um das zu transferieren, in der Regel selbst oder auch zusammen mit ihren Eltern einwilligen in die Nutzung solcher Systeme.
Genau, also in der Regel ist 16 die harte Grenze.
Ja.
Also mit 16 machst du nichts falsch, sagen wir mal so.
Ja, genau.
Und das geht dann natürlich für solche Geschichten, die halt begreifen können mit 16, was aber, glaube ich, sehr weitgehend ist, auch bei Fotos und Ähnlichem.
Und das würde dann zum Beispiel auch die Nutzung von Kommunikationsdiensten beinhalten, also sprich Videokonferenzsysteme oder sowas.
Gerade darauf ist dieser Artikel 8 meines Erachtens unter anderem auch gemünzt. Ja, also es geht um Dienste in der Informationsgesellschaft, so sagt eben so ist das Tatbestandsmerkmal, das gesetzliche. Und darunter würde ich wohl auch Videokonferenzsysteme beispielsweise mit subsumieren.
Ja, und Fotos, ne? Ich gucke mir mal zurück zu meinen Fotos, weil ich kann mich erinnern, was für einen wahnsinnigen Aufschrei es am Anfang der DSGVO gab, gerade im Kontext mit Schülerfotos. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr dieses Bild, was damals rumging von der Klasse, wo irgendwie alle ausgeschwärzt wurden, bis auf ein kleines blond gelocktes Mädchen. Alle anderen waren ausgeblurrt. Und das war so eins von diesen GDPR-X-Files, also so Sachen, die man der DSGVO hinterher sagte, obwohl sie damit eigentlich relativ wenig zu tun hatte, denn Das gab es natürlich auch alles schon vorher, oder Daniel?
Ja, ich habe das damals sehr intensiv miterlebt, weil meine Kinder damals noch in der Kita waren, ne? Und da schlägt das Problem ja eins zu eins auch durch. Und ich habe auch noch wirklich so eine Irrung und Wirrung. Es wird dann der DSGVO, dem Datenschutz, zugeschrieben, in der Erinnerung. Da wurde auch so, gab es eine Kita-Veranstaltung, so ein wunderbarer Spielnachmittag mit allem, was dazugehört. Und es wurden Fotos gemacht. Und dann hinterher haben manche Eltern gesagt, will nicht, dass mein Kind da zu erkennen ist. Und dann waren die am nächsten Tag so geschwärzt mit so einem Balken vorm Kopf und die Kinder standen weinend vor dieser Fotowand. Ja, und da geht einem ja das Herz kaputt, auch als Datenschützer. Da denkt man, das kann doch jetzt nicht wahr sein und ich werde dafür
wir sind so herzlos, ja.
Ja, ja, ja. Das ist traurig gewesen und unnötig und ja, manchmal wird es halt auch noch einfach übertrieben.
Ich möchte hier auch noch einwerfen, also da möchte ich auch mal eine Lanze für den Datenschutz brechen so ein bisschen, weil was mir sehr aufgefallen ist seit 2018, also ihr kennt alle dieses Beispiel, Anfang des Schuljahres kommt der Schulfotograf, macht das Klassenfoto, macht Einzelaufnahmen, macht vielleicht noch, bietet dann noch an, Passbilder zu machen und dies und das und jenes, dann kriegst du die mit, aber kriegst einen ganzen Bunch von Einwilligungen, zum Beispiel, dass er diese Fotos behalten darf, dass er die Fotos vielleicht auf einer Webseite temporär ausstellen darf, passwortgeschützt oder sowas und diesen, das und jenes. Also Fälle, wo ich solche Mappen von den Schulfotografen bekommen habe, da hat sich unheimlich viel getan. Also früher wusstest du überhaupt nicht, wo landen diese Fotos überall. Wer verkauft die vielleicht auch noch irgendwie an die Zeitung oder sonst irgendwas? Ne? Also wie werden die weiter verwertet? Und das ist viel besser geregelt mittlerweile, also zumindest bei allen Fällen, die ich beobachtet habe. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass es da schwarze Schafe gibt, aber ich finde, da hat sich sehr viel positiv verändert.
Wobei ich sagen muss, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, ja, ich gebe dir recht, da ist viel passiert. Ich finde aber, da rühren wir in den nicht ganz so wichtigen Dingen herum. Also klar, es ist dann ein Foto. Aber wir haben vorhin gesagt, es werden ja auch besondere Kategoriedaten an Schule verarbeitet. Und gerade, also man reitet herum auf Fotos, auf, keine Ahnung, Klassenveranstaltungen und sowas. Und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, man erkennt die Risiken nicht. Und da bin ich dann fast schon wieder bei dem, was ich ursprünglich eingangs hier sagte. Nämlich, ich weiß gar nicht als Schule, welche Verarbeitungstätigkeiten ich habe, aber ich kenne die Risiken nicht. Und ich lasse mich ablenken mit Quatsch, ja. Hätte ich fast gesagt.
Ja, so quatschig finde ich es jetzt aber auch nicht. Also gerade, wenn man halt die Fotos wie wild durch die Welt gepostet werden. Also ich weiß aber, dass meine Mutter irgendwie im letzten Jahrtausend schon irgendwie unterschreiben musste, dass ich da fotografiert werden dürfte. Ja, da gab es aber natürlich halt noch keine Websites, das ist mir auch klar, Holger.
Und wir haben, ja, kein vor Darknet. Allem wir haben keine biometrische Erfassung, wir haben keine Digitalisierung der Bilder. Das ist ja, gut, die gibt es schon länger, aber dass du die einfach durch die Weltgeschichte blasen kannst, das ist schon jetzt ja, nicht so
alles. Nee, da bin ich auch völlig d'accord, aber diese grundsätzliche Verpflichtung, die Einwilligung einzuholen, gab es eben auch schon vorher und das übrigens auch hier gibt es in diesem bayerischen Dokument ein sehr schönes Muster für eine Einwilligungserklärung, falls jemand das sucht, so als Praxistipp. Wir bleiben bei unserem bayerischen Dokument, da geht es noch, das wollen wir zumindest noch erwähnen, Nutzung privater Endgeräte für dienstliche Zwecke. Was man so im normalen Umfeld des Bring Your Own Device bezeichnet, finde ich sehr irritierend geregelt. Da steht nämlich dann drin, irgendwie ist nicht zulässig, außer es geht nicht anders. Dann ist es total kompliziert. Dann müsst ihr euch irgendwie einen eigenen Bring Your Own Device Grundregeln aufstellen und die müssen dann technisch überprüft sein und das musst du alles als Lehrer machen, der irgendwie dann Herr deines eigenen Smartphones ist. Es müssen also die Regeln der Telearbeit und der sozialen Arbeitsplätze müssen berücksichtigt werden. Die IT-Sicherheitsrichtlinien für die bayerische Staatsverwaltung müssen berücksichtigt werden. Ja, geil, ja. Mach das mal eben an deinem Smartphone, ja, damit du es netterweise auch zu dienstlichen Zwecken verwenden darfst.
Ja. Haben im Übrigen, wenn ich kurz reinfügen darf, haben wir in Niedersachsen genauso geregelt. Geht nicht, es sei denn, es muss unbedingt sein und dann ganz viel Verantwortung bei den Lehrkräften, die es nicht können. Super.
Ja, realistischerweise wird es doch keine Diensthandys für Lehrer geben oder Dienstsmartphones.
Es geht aber auch ganz, Ja, es geht weniger, glaube ich, um Smartphones hier als um Computer. Ja. Ne? Die haben halt keine Dienstrechner zu ganz großen Teilen. Die nutzen ihre privaten Notebooks, um darauf Klausuren zu erstellen und dort Notenlisten zu verarbeiten.
Ja, stimmt. Das hat einen anderen.
Aber umgekehrt ist es auch so, die Fälle kenne ich halt auch. Es gibt ja auch durchaus Schulen, die bei Tablets oder bei Notebooks gegen bei den Lehrern wohlgemerkt ein MDN machen. Sprich, dann werden halt diese Notebooks komplett verriegelt. Du kannst da nichts mehr installieren und so weiter und so fort. Und da sind die natürlich auch total genervt, was dann darauf rausläuft, dass sie sagen, gut, dann wenn ich jetzt hier nicht mal vernünftig surfen darf, dann nutze ich eben doch mein privates Notebook weiter. Und dann hast du der ganzen Sache natürlich auch wieder einen Bärendienst erwiesen.
Ja. Da sind wir aber dann schon genau beim nächsten Thema, nämlich IT in den Schulen. Und ich glaube, Daniel, dazu kannst du eine ganze Menge sagen. Das ist doch sicher alles total gut organisiert seitens der Schulverwaltungsträger, weil wir haben ja jetzt irgendwie 2022 die Pandemie ist jetzt schon 3 Jahre alt und ich bin mir ganz sicher, dass im nächsten Herbst, wenn es so sein sollte, dass alles ganz toll jetzt eingerichtet ist und ganz toll funktionieren wird, weil der Staat sicher erkannt hat, wie dringend hier Handlungsbedarf war. Richtig?
Genau, also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, leider nein. Das sind ja genau die Probleme, die wir hier auch schon heute mit aufgemacht haben. Die Schulen haben ganz, ganz schnell viele Systeme einführen müssen. Und das war auch richtig so. Und auch die Datenschutzbeauftragten der Länder haben ganz stark die Augen, also und Hühneraugen zugedrückt. Das fand ich auch in der Situation durchaus okay, weil wir brauchten schnell Lösungen. Und am Ende war das eine Abwägung, weitere Unterrichtsbeschulung, ne, da sind wir die Juristen, hohes Gut und dann auf der anderen Seite natürlich informationelles Selbstbestimmungsrecht. Und irgendwie musste man Abstriche machen an beiden Ecken. Okay, aber ganz genau, wir sind jetzt 2,5 Jahre weiter und müssen mal ganz ehrlich sagen, so langsam kann es vielleicht auf diesem Niveau nicht weitergehen. Irgendwo müssen, ich sage jetzt, Dokumentationen erstellt werden, meine damit aber insbesondere, es muss sich ein Überblick verschafft werden, was tue ich da genau und wie riskant ist das? Und dann, dritter Schritt, technisch-organisatorische Maßnahmen, was muss ich dagegen werfen, um das sicherer zu machen, damit eben nicht dieser Fall X eintritt, den ich gerade hier berichtet habe, wo mich die Schulleitung anruft. Ja?
Darf ich mal einen Schritt zurückgehen? Wer bestimmt denn eigentlich, welche Schule welche IT bekommt? Wird das zentral vom Kultusministerium festgelegt? Muss jede arme Schule das durch den Physiklehrer entscheiden und installieren? Gibt es da irgendwelche zentralen Services? Sieht das in der Praxis aus?
Also zum einen haben wir hier natürlich eine Sachmittelausstattung, so dass der Schulträger zumindest die Mittel dafür bereitstellt und tatsächlich auch beim Einrichten so ein bisschen helfen soll. Am Ende bleibt dann aber ganz viel bei den, also Entscheidung wird durch die Schulleitung beziehungsweise in den Schulgremien getroffen. Wir brauchen dies, das, jenes. Dann muss geguckt werden, kriegen wir die entsprechenden Mittel dafür. Und dann muss letztlich natürlich die Umsetzung, die Implementierung dieser Technik auch erfolgen. Also das ist zumindest für Niedersachsen kann ich das ganz deutlich sagen, ein sehr selbstgesteuerter Prozess, ein sehr selbstverantwortlich. Wir haben die selbstverantwortliche Schule in Niedersachsen, sodass dort die Entscheidung auch an der Wurzel getroffen werden.
Aber ist das nicht eine totale Überforderung? Also will offensichtlich. Also, warum sage ich so? Also ich meine, ich will jetzt keinen Schulen irgendwie viel unterstellen, aber die IT-Kompetenz in Schulen wird jetzt vermutlich nicht so hoch sein, weil man wahrscheinlich auch nicht so viele hochbezahlte IT-Sicherheitsspezialisten in der Schule einstellen können, könnte ich mir in meiner Naivität so vorstellen.
Also es gibt da, hier möchte ich eine Lanze brechen, es gibt da ganz, ganz viele leuchtende Beispiele. Und es gibt brennende Lehrkräfte für das Thema, die wirklich sich aufopfernd weit über das erforderliche Maß des dienstlichen Einsatzes um diese Themen kümmern. Und vor denen möchte ich mich einmal verbeugen und da möchte ich auch ein großes Danke sagen an der Stelle. Nichtsdestotrotz ist das, wenn ich die Gesamtsituation betrachte, eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Es reicht einfach nicht, hier und da mal einen besonders engagierten Lehrer oder eine besonders engagierte Lehrerin zu haben. Wir brauchen einfach Regelungen, die die Fläche in Ordnung bringen, die wirklich mit großen Händen diese Bauklötze anfassen und beginnen, einen vernünftigen, stabilen Turm daraus zu bauen. Ja, und dann könnten wir uns fragen, wer kann das eigentlich sein?
Daniel, wer kann das eigentlich sein?
Das war wieder so ein Ding für die schönste Überleitung. Ja, wer kann das eigentlich sein? Wenn ich jetzt das Fingerpointen anfangen sollte, dann würde ich mit meinen Fingern auf jeden Fall auf den Gesetzgeber zeigen, der es in der Hand hat, also Landessache natürlich jeweils, die Landesgesetzgeber, die es in der Hand haben, letztlich hier Regelungen zu treffen. Und gerade wenn wir über schulische IT reden, wenn wir über Online-Plattformen, sowas wie Schulclouds reden, dann bin ich der Auffassung, dass zentrale Lösungen gesetzlich verordnet werden sollten. Das heißt nicht, dass nur eine Lösung zugelassen werden darf. Aber es gibt Wege, wo beispielsweise öffentliche Stellen oder von öffentlichen Stellen beauftragte Experten, Unternehmen, Überprüfungen, Risikoanalysen, Datenschutzfolgenabschätzungen bestimmter Softwares, IT vornehmen können. Und diese Prüfungen dann allgemein zur Verfügung gestellt werden können, sodass wir eine große, große Entlastung in der Dokumentation auf Seite Schule haben, Schulleitung haben und gleichzeitig auch einen gigantischen Sicherheitsgewinn, weil diese IT-Lösung halt ohne Ende abgeklopft worden ist. Das heißt also, ich zeige auf den Gesetzgeber und sage, mach doch sowas, weil es gibt Bundesländer, die tun das. In Niedersachsen haben wir das so nicht. Der niedersächsische Weg sah unter anderem so aus, dass man auf diese HPI-Schulcloud, die niedersächsische Bildungscloud, gesetzt hat und dort im Übrigen eine vollumfassende Datenschutzfolgenabschätzung, das sind etwa 25 Einzeldatenschutzfolgenabschätzungen, mit der Aufsichtsbehörde in Abstimmung zusammen erarbeitet, gestaltet hat und immer weiter anpasst. Das finde ich auch einen sehr, sehr guten Weg. Da geht einmal der Finger hin und dann geht weiterhin der Finger aber eben auch auf das Ministerium, die Kultusministerien, die einfach hier nicht die Augen zumachen dürfen, sondern den Blick weit machen müssen und sagen müssen, okay, irgendwo sind wir doch als Kultusministerium verantwortlich dafür, dass es an den Schulen richtig läuft. Und Status quo ist einfach, es läuft nicht richtig. Das heißt, hier muss eingegriffen werden. Da muss supported werden und da muss eine klare Hilfestellung erfolgen. Beispielsweise durch zentrale, landesweite Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte, Fortbildungsreihen für Schulleitung. Das wäre für mich wiederum ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz.
Du hast ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass du selbst auch bisweilen in der Kultusministerkonferenz bist, das heißt in der länderübergreifenden Konferenz der Kultusministerien. Wir haben ja das Problem halt, Problem in Anführungszeichen, dass wir eben föderal organisiert sind in der Bundesrepublik. Aber vielleicht kannst du kurz erwähnen oder darfst du es nicht, ich weiß es nicht, wie die denn so ticken. Streiten die sich dann da über die richtigen Lösungen? Reden die überhaupt darüber, dass man vielleicht auch länderübergreifend einheitlich mal irgendwie IT-Lösungen für die Schulen überlegen könnte oder so? Oder ist es wirklich, dass die da alle ihr eigenes Süppchen kochen wollen auch?
Ja, also ich darf Niedersachsen in dieser Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz und der Datenschutzkonferenz vertreten, tue das ehrenamtlich und ohne interner auszuplaudern, wird dort sehr konstruktiv über Lösungen nachgedacht. Nichtsdestotrotz ist das ein Gremium mit sehr hoher Flughöhe, sodass der Praxisschmerz, wie ich das jetzt mal nennen möchte, also die im Stich gelassene Schulleitung mir damit unter ein bisschen zu schnell hinten runterfällt. Also da, wo wirklich die Hilfe, die Unterstützung ankommen muss, sehe ich das noch nicht immer so. Da es sich um im konkreten Untergremium, in dem ich dort vertreten bin, eben um eine Arbeitsgemeinschaft von Kultusministerkonferenz und Datenschutzkonferenz handelt, wird dort unter anderem darüber diskutiert, wie man damit umgehen kann, dass viele Systeme nicht dokumentiert sind und die Datenschutzbeauftragten sagen, hey, wir müssen euch das unter Umständen wegnehmen. Ne, das ist also der Schmerz, der Druckpunkt, der unter anderem auch diesen Dialog ausgelöst hat. Und ich finde den Dialog gut. Es müssen nur halt dann auch irgendwie Taten folgen. Ne? Das ist meine Forderung an der Stelle.
Ja, jetzt sagst du ja, du hast ja auch die Entwicklung der HPI-Cloud, also der Schulcloud. Das ist ja jetzt wieder so eine Insellösung, die nicht in allen Bundesländern zum Einsatz kommt. Aber könnte man sich dann vorstellen, dass irgendwann mal sowas dreut, dass es auch länderübergreifende Lösungen gibt, die dann vielleicht von der Leistungsfähigkeit auch die immer noch weit eingesetzten Tools wie Zoom und das von Jörg angesprochene Teams oder Office und Microsoft 365 ablösen könnten? Oder kommen die Schulen davon nie weg?
Also erstmal ist es halt Ländersache. Das heißt, das macht das schwer. Aber wir haben ein tolles Beispiel, eine regelrechte Vorbildwirkung hier. Denn bei dieser HPI Schulcloud, / hier bei uns Niedersächsische Bildungscloud, handelt es sich um Open Source Software. Ja? Und momentan wird eben diese Lösung in 3 Bundesländern im Verbund genutzt. Und man arbeitet zusammen. Man teilt sich die Investitionen, die Mittel, die Kosten und profitiert halt gemeinschaftlich davon.
Das sind das außer Niedersachsen? Welche beiden anderen Länder sind das?
Thüringen und Brandenburg.
Ah ja, okay.
Ja. Also das finde ich schon, das finde ich sehr gut und das ist ein Ansatz. Aber es ist schwer. Also ich saß da auch häufig mit drin oder irgendwie mit dazwischen und dieser Trilog zwischen den Ländern in dem Fall ist dann auch nicht immer ganz einfach. Dann schalten sich 3 unterschiedliche Landesdatenschutzbeauftragte ein, die unter Umständen unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Rechtsfragen haben.
Was? Naja. Das kann doch gar nicht sein.
Doch, doch, ehrlich, Jörg.
Nein. Das nimmt mich jetzt mit. Ja, ich glaube, wir hatten den Überblick sind wir eigentlich schon ganz gut durch, ne? Gibt es noch ein Thema, was wir vergessen haben, was wir in dem Kontext unbedingt ansprechen sollten?
Also ich will...
irgendwas, was ich als Eltern, was euch als Eltern noch besonders nervt zum Beispiel?
Naja, also...
Also es ist ja schon ein bisschen... Entschuldigung, Holger. Nee, sag du erstmal als genervte Eltern.
Als genervte Eltern, wie ich sagen, die Eltern sind halt... Also das Thema Datenschutz an den Schulen wird halt so verkauft, als dass es einfach nur ein Störfaktor ist und nervt teilweise. Ne? Und was immer so ein bisschen außer Acht gelassen wird, finde ich, ist auch der Umgang der Schüler untereinander mit dem Thema Datenschutz, weil alles, was wir hier besprechen, wir reden hier hochtrabend von DSGVO und Bestimmungen und so weiter. Die Schüler untereinander nutzen Insta, nutzen WhatsApp, nutzen alle möglichen anderen Kommunikationssysteme, nutzen TikTok und die scheren sich einen Dreck um Datenschutz, ganz ehrlich gesagt. Ne? Und was bei den Schülern untereinander an Datenschutzverstößen passiert, findet in der Öffentlichkeit eigentlich kaum statt, finde ich. Und das sind die wesentlich gravierenderen Dinge. Vielleicht sollte man auch mal in die Schulen gehen und da vielleicht ein bisschen, aber auf irgendeine positive Art und Weise ein bisschen für Datenschutz sensibilisieren.
Das hast du ja ein paar Mal gemacht auch, ne, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber ich habe mich dabei trotzdem eher an Eltern gerichtet und habe ihnen gesagt, was sie ihren Kindern bitte ein bisschen mit auf den Weg geben können, im sorgsamen Umgang mit Kommunikationstools zum Beispiel.
Das ist so ein Thema, das mir natürlich auch persönlich ganz doll am Herzen liegt, gerade als Vater von 2 Kindern. Wie bringe ich denen bei, verantwortungsbewusst mit den eigenen Daten und dann eben den Diensten, die das da gibt und dann irgendwann den Endgeräten umzugehen. Große Herausforderung. Ich würde an der Stelle trotzdem noch einmal sagen wollen, genervte Eltern, und ich bin das selbst auch, ja, die sind da, aber die sind nicht das Hauptproblem, und denn sie sind genau wie die Schüler, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte, eigentlich Kollateralschaden wieder an der Stelle. Die eigentlichen Probleme sind wirklich, dass man konkret wirklich sich befassen muss mit den Systemen, die eingesetzt werden an den Schulen, und dass die Risiken erkannt und minimiert werden müssen. Und dann geht ganz viel in die richtige Richtung und würden wir ganz viele Kühe vom Eis bekommen. Und das ist eigentlich der Appell, den ich nochmal hier wirklich zum Ausdruck bringen möchte. Verschafft euch einen Überblick darüber, was ihr konkret tut. Und dann lasst euch mal erklären, wie Risikoanalyse geht. Und dann verschafft euch einen Überblick über die Risiken, die da bestehen. Und dann lasst euch erklären, wie technisch-organisatorische Maßnahmen funktionieren. Die dienen nämlich der Risikoreduktion. Und dann überlegt mal, wie er diese Sachen, diese Gefährdungslagen in den Griff bekommt. Und dann passiert es auch nicht so schnell, dass die Klausurergebnisse mit den Korrekturhinweisen im Darknet landen.
Aber das ist das nicht, gut. Ist das, kann ich total gut nachvollziehen, aber ist das nicht eigentlich schon per se eine Überforderung der Schulen, wenn man dafür kein entsprechendes Personal hat? Müsste es nicht eigentlich das Ganze eher viel zentralistischer vorgegeben sein, dass man halt sagt, das sind die Sachen, die du benutzen kannst. Ich meine, den Schulen da eine weitestgehende Selbstständigkeit zu geben, ist ja eine nette Geschichte, aber ob das sinnvoll ist und zielführend, würde ich jetzt mal nach unserem Gespräch ein bisschen bezweifeln. Also wäre es nicht sinnvoller, wenn vielleicht sogar, gut, ich glaube, wir haben uns ein bisschen verrannt mit dem Föderalismus im Schulsystem, aber wenn zumindest wenigstens das Land sagte, das ist hier die Ausstattung, die dürft ihr verwenden, die haben wir geprüft, dafür haben wir Folgenabschätzungen gemacht und das könnt ihr jetzt bitte verwenden. Und hier sind übrigens auch die Fachleute, die zu euch kommen, und das zu installieren. Oder ist das total naiv?
Ich fände es total gut, aber ich glaube, es ist von der Realität momentan leider noch sehr weit entfernt. Aber ich fände das gut, insbesondere für Softwares, für konkrete Hardware vielleicht noch schwieriger. Also nicht nur vielleicht, sondern sicher noch schwieriger. Für Softwares, für Dienste, für Systeme eher möglich und total wünschenswert. Das ist das mit diesem Fingerzeig auf den Gesetzgeber, der gefälligst Regelungen schaffen soll, damit zentral bestimmte Softwares ja freigegeben werden, ja, zur Nutzung. Damit die sich dort weniger Gedanken machen müssen, weil die Software schon ziemlich sicher sind. Das wäre gut.
Ja, dann haben wir doch so jetzt, wo die letzten Sommerferien ausgeklungen sind, allen Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Schulleitern den Start ins neue Schuljahr versüßt und das Leben wieder ein bisschen komplizierter gemacht mit unseren Ausführungen an den Schulen. Aber vielleicht ja auch ein bisschen Hilfestellung gegeben. Also und vielleicht ein bisschen was erläutert den Eltern und auch den Lehrerinnen und Lehrern, womit sie was anfangen können und arbeiten können. Daniel meldet sich gerne.
Vielleicht noch ein letzter Appell an Lehrkräfte und an Schulleitungen. Nutzen Sie Angebote, die da sind, um sich fortzubilden. Weil es gibt dort in der Welt Menschen, Institutionen, die Ihnen helfen können und auch möchten. Das müssen keine teuren Beratungsunternehmen sein, sondern das können öffentlich-rechtliche Einrichtungen sein, das können gemeinnützige Vereine oder Ähnliches sein. Aber diese Hilfe ist grundsätzlich da.
Wo findet man die denn?
Muss Datenschutzbehörden bieten sowas zum Beispiel auch an.
Okay. Ja. Aber ansonsten, an wen wendet man sich denn am besten? Ans zuständige Kultusministerium? Oder?
Ja, die Kultusministerien haben da die Hand drauf. Ich will jetzt keine unlautere Eigenwerbung hier für unsere Institution machen. Aber das ist halt auch ein ziemlich geschlossener, abgeriegelter Markt. Die Ministerien, zumindest in Niedersachsen so, haben ihre eigenen Institutionen, die diese Ausfort-Weiterbildung anbieten. Und dort wäre zumindest die erste Anlaufstelle.
Okay.
Gibt aber weitergehende Möglichkeiten dann am freien Markt.
Gut, das ist doch ein guter Appell, ein konstruktiver Appell zum Ende dieser Episode 70. Ich möchte nämlich abschließen mit den Hinweisen auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr erreicht uns per Mail unter auslegungssache@ct.de. Im Web findet ihr uns unter ct.de/auslegungssache. Auf Twitter haben wir immer noch kein eigenes Handle und müssen wir vielleicht mal überlegen. Ach so, und vielleicht noch eine Frage in die Runde mal, in die Zuhörendenrunde. Jörg und ich hatten überlegt, mal einen Twitter-Space aufzumachen, mit euch ins Gespräch zu kommen und vielleicht ein bisschen Feedback einzusammeln und vielleicht auch Fragen zu beantworten. Vielleicht schreibt ihr uns auch mal einfach Ideen, auch Themenideen dafür per Mail oder auch ins Forum zu dieser Sendung.
Oder überhaupt, ob ihr das für eine gute Idee findet.
Genau. Also mir wird es gefallen, ich hätte da mit Sicherheit so viel Spaß dran. Vielleicht können wir das irgendwie im Herbst mal machen, oder Jörg?
Ja, Das, genau. Wir werden es einfach mal ausprobieren, notfalls genau. Unterhalten, Holger und ich und auch meine Trainer alleine. Das,
wenn erzählt Jörg halt ein bisschen von seinem Urlaub.
Genau.
Wir können über Fußball reden.
Fußball geht immer. Und Katzen.
Katzen.
Und vielleicht dieses Datenschutz.
Gut.
Ja, vielen Dank, Daniel. War wie immer sehr interessant und spannend und wir haben einiges mitgenommen und viel gelernt.
Ich habe viel gelernt, also vielen, vielen Dank, Daniel.
Ich danke euch, dass ich kommen durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Wieder.
Gerne wieder.
Und dann bleibt uns eigentlich nur
noch zu sagen,
schützt eure Daten.
Tschüss.
Tschüss. Danke euch. Tschüss.